Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ein Thema, eine Verhaltensweise prägt unser Leben wie kein anderes. Egal, ob wir uns das bewusst machen täglich oder nicht, ob wir es umschreiben oder, wenn ich es gleich nenne, vehement innerlich abstreiten, es spielt keine Rolle. Das Thema lautet Neid. Wir Männer zum Beispiel sind neidisch auf die Frauen. Warum hat Gott es nur so gut gemeint mit den Frauen? Sie sind von Geburt an hübscher, kriegen weder Stimmbruch noch Glatze. Sie brauchen sich nicht zu rasieren. Und sie können mit 5 Menschen gleichzeitig reden. Ist das nicht beneidenswert, oder? Und wenn es nur das wäre. Bei der Beschäftigung mit dem Thema und der Ausarbeitung der Predigt hat mich erstaunt, wie die Bibel Neid als eine zerstörerische Kraft bezeichnet. In Jakobus 3, Vers 16 heißt es in der Elberfelder Übersetzung, denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Doch was ist überhaupt Neid? Ich versuche, eine Beschreibung, vielleicht sogar eine Definition zu geben und komme im Verlauf der Predigt nochmals darauf zurück. Neid, meine ich, ist mein Ärger über das Gute, mit dem andere Menschen von Gott beschenkt sind. Und gleichzeitig auf der anderen Seite mein Vergessen, mein Ausblenden dessen, was Gott mir Gutes geschenkt hat. Wenn Neid eine solche zerstörerische Kraft ist, eine solche Dynamik beinhaltet, dann frage ich, woran lässt sich das eigentlich festmachen in unserem Leben? Ein paar kurze Beispiele. Ehebruch entsteht durch Neid. Wenn ich den anderen für seine schöne Frau beneide, nehme ich mir, was mir nicht zusteht. Dabei muss ich gar nicht das volle Programm fahren, sondern was sich so in Gedanken abspielt. Und es heißt dazu im Wort Gottes, an dieser Stelle ist bereits die Ehe gebrochen. Oder in einer kleinen Gemeinschaft, wie wir als Gemeinde es hier sind, Klatsch und Tratsch entsteht in der Regel durch Neid. Wenn ich mich selbst über andere Menschen erhebe, indem ich über sie schlecht rede oder denke, dann geschieht das in der Regel durch Neid. Oder wir kennen das alle, unser Sonntagsgesicht. Heuchelei entsteht durch Neid. Wenn ich jemanden, den ich beneide, Honig um den Bart schmiere und nachher, nach dem Gottesdienst, das ein oder andere an lobenswerten Dingen sage und dann auf der anderen Seite hinter dem Rücken schlecht über jemanden rede, dann ist in der Regel die Triebfeder Neid. Oder ein ganz spezielles Thema. Man kann mich gerne nach dem Gottesdienst auch ansprechen darauf. Schönheitswahn entsteht durch Neid. Wenn ich andere wegen ihrer tollen Figur beneide und tue meinem Körper Gewalt an mit Bodybuilding oder mit Abmagerungsdiäten, um genauso toll auszusehen, dann ist die Motivation Neid. Bitterkeit kann durch Neid entstehen. Wenn ich mich nämlich über die Erfolge anderer ärgere, die ich nur gar zu gerne selbst eingestrichen hätte. Ich behaupte sogar, Neid kann uns zu einem Krieger, zu einer Kriegerin verwandeln oder in einen Workaholic. Der Prediger Salomon vergleicht Neid mit Knochenkrebs, der uns am lebendigen Leibe von innen auffrisst. Nichts kann Freundschaften schneller zerstören als Neid. Neid kann ganze Familien kaputt machen, indem anfangs unbemerkte Rivalitäten aufgebaut werden. Nachbarschaften gehen durch Neid kaputt. Der Wettbewerb um den schönsten Garten oder die tollste Blumenpracht oder was es sonst so sein mag, ich denke, wir kennen das alles. Vielleicht aus Beschreibungen, vielleicht selber aus unserer Nachbarschaft. Wenn Neid eine Macht ist, die uns geradezu machthungrig, machtgierig machen kann, die geradezu grausam ist, die uns stur und rachsüchtig machen lässt, die eitel und unfreundlich aus uns werden lässt, wenn Neid so zerstörerisch ist, wie kriegen wir diese Macht in unserem Leben gebannt? Wo doch obendrein in unserer Gesellschaft, in der wir leben, alles erfüllt ist, genau von dieser Dimension des Neides. Die Werbung nutzt das Moment schamlos aus. Manchmal fällt uns das gar noch nicht mehr auf. Unser ganzes Gesellschaftssystem baut alleine auf diesem Neid auf. Ich will das, was du nicht hast. Und ich will immer noch mehr haben als du. Ich muss das unbedingt haben, koste es mir, was es wolle. Auch wir als Christen brauchen innerlich das nicht abzustreiten. Auch in uns, vielleicht merken es wir manchmal gar nicht, ist dieses Moment des Neides vorhanden. Unterschwellig bestimmt es unsere Beziehungen auch in der Gemeinde mit. Ich meine sogar, es spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Auch wenn uns das manchmal gar nicht so bewusst ist. Ich will es auf den Punkt bringen. Manchmal lernen wir ja, das Richtige zu tun, am besten dort, wo wir uns anschauen, wie man es besser nicht macht. Wer eine Bibel dabei hat, Matthäus 20 ist der Predigtext. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Ich lese, ich denke, uns allen ist der Text bekannt nach der Übersetzung der Zürcher Bibel. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere müßig am Markte stehen und sagte zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum ging er um die sechste und um die neunte Stunde aus und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen und sagte zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie antworteten ihm: Weil uns niemand eingestellt hat. Er sagt zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle den Lohn aus, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Da kamen die von der elften Stunde und empfingen jeder einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen jeder einen Denar. Als sie ihn aber empfangen hatten, murrten sie wieder den Hausherrn und sagten, diese Letzten haben doch nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er jedoch antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder steht es mir nicht frei, mit dem Meinigen zu tun, was ich will? Oder ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Wenn andere für weniger Arbeit den gleichen Lohn bekommen, wie reagieren wir in der Regel? Wir verstehen die Welt nicht mehr. Denken, das kann doch nicht wahr sein. Das aber ist auch in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften und in unseren Familien kaum auszuhalten. Selbst in der Gemeinde treibt es den einen oder anderen um. Wir investieren uns mit Haut und Haaren. Wir investieren uns mit unseren Gaben und wissen, dass Gottes Güte allen gleich gilt. Kann das gerecht sein? Genau das ist Gottes Gerechtigkeit. Er macht keine Unterschiede. Und überhaupt hier die Zielvereinbarung in unserem Gleichnis, die war doch sehr eindeutig geklärt. Eine klare Sache. Die ersten Arbeiter im Weinberg haben ihren Tageslohn bekommen, wie vereinbart. Damit wären sie sicherlich auch glücklich nach Hause gegangen. Niemand hätte das Ganze in Frage gestellt. Wären dann nicht die zuletzt gekommenen gewesen, die auch den gleichen Lohn bekommen haben für eine Stunde Arbeit? Das ist doch ungerecht, das schreit doch zum Himmel, meinen auch wir heute, oder? Merken wir, es geht im Gleichnis korrekt zu. Aber die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, sind neidisch. Verstehen wir diese innere Regung? Wer von uns hätte da nicht auch aufbegehrt und rebelliert? Ich will keinem zu nahe treten. Zumindest ich hätte schon mal sachlich nachgefragt, was läuft denn hier ab? Auf uns heute bezogen, kennen wir ja diesen Neid sehr gut in unserem Leben und in unserem Land. Mit Neid kennen die Deutschen sich sehr gut aus. Schopenhauer hat einmal festgestellt, in Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid. Und eine linke Kurszeitschrift veröffentlichte vor Jahren folgende Aussage. Die Privilegierten hier in unserem Lande müssen einsehen, dass es ein Menschenrecht auf Neid gibt. Und an solcher Stelle frage ich mich, wo sind wir nur hingekommen hier in unserem Lande? Welche Entrüstung hat es gegeben, als vor ein oder zwei Jahren die Pilotengehälter erhöht wurden um 25%? Pure Neid kam da bei der Bevölkerung auf. Aber nicht nur da. Ich denke, auch in unserem ganz persönlichen Leben kennen wir Neid sehr gut. Ich möchte da niemanden von uns zu nahe treten oder irgendetwas unterstellen. Doch Neid wird in der Bibel als Sünde bezeichnet, von der wir uns wünschten, wir könnten sie ein für alle Mal in die Wüste schicken. Und nun wird das Ganze interessant und sehr persönlich. Wie können wir von dieser Dimension wegkommen? Wie können wir Neid loswerden? Ich möchte 5 Hilfen skizzieren. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere noch, was der Einzelne oder die Einzelne dazu noch selbst hinzufügen kann. Eine erste Hilfe. Hören wir doch endlich auf, uns mit anderen zu vergleichen. Denn Vergleichen ist die Wurzel allen Neides. Das Vergleichen war ja geradezu der große Fehler, den die ersten Weinbergarbeiter gemacht haben. In Vers 8 bis Vers 10 heißt es hier, zuerst kamen also die zuletzt Eingestellten und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen. Sie waren nämlich der Meinung, dass sie mehr verdient haben, also auch mehr bekommen müssten. In der Bibel, ganz besonders schon in den Sprüchen, wird davor gewarnt, dass wir uns mit anderen vergleichen. Schon gar nicht unser Einkommen oder unsere Intelligenz oder unseren Ehepartner, unsere Kinder, was für tolle Kinder haben wir nur. Und die anderen, die schicken ihre Kinder doch nur auf die Realschule und meine sind auf dem Gymnasium. Und was habe ich nicht, eine tolle Arbeitsstelle und kriege richtig Kohle. Und du strampelst dich da schon 20, 25 Jahre als Busfahrer ab. Warum eigentlich nicht sollen wir uns miteinander vergleichen? Ganz einfach. Du und ich, wir sind einzigartig. Wir sind ein Unikat, uns gibt es nicht noch einmal in dieser Welt. Wenn wir vergleichen, führt das immer zu zwei Dingen. Zum einen zum Stolz und zum anderen zum Neid. Entweder ich stelle persönlich im Vergleichen fest, dass ich eine bessere Ausbildung, ein besseres Studium habe, dass ich den besseren Durchblick habe, dann macht mich das sehr schnell stolz. Oder der andere oder die andere kann eine Sache viel besser als ich. Dann werde ich in der Konsequenz neidisch und habe alle möglichen üblen Gedanken. Doch Vorsicht, bei diesen Vergleichen erfasse ich niemals die ganze Wahrheit der anderen Person. Oft beneiden wir ja Menschen, weil wir nicht die ganze Erfahrung und die ganze Wahrheit hinter dem Erfolg erkennen. Wüssten wir, welche Opfer diese Menschen bringen, um so weit hochgekommen zu sein, wir würden niemals an dieser Stelle das Gleiche wollen. Wir kennen nicht die ganze Wahrheit über uns hier, von jedem von uns, auch hier in der Gemeinde. Deshalb kommt es leicht dazu, dass wir auch in unserem Miteinander einander beneiden. Und ich lege noch einen drauf. Deshalb, so meine ich, ist der ganze Starkult Deutschland sucht den Superstar realitätsfremder Unsinn völlig absurd. Ich saß neulich einmal wieder im Wartezimmer bei einem Arzt und blätterte so interessiert in den Zeitschriften die Bunte und Gala und Neue Revue, überflog die Bilder und die Geschichten berühmter Leute. Das alles ist Zeitverschwendung, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es fördert nur Neid. Kein Mensch ist so cool, wie diese Stars hier wirken. Und wer die ganze Wahrheit von ihnen kennen würde, der würde mit ihnen niemals tauschen wollen. Hören wir doch endlich auf zu vergleichen. Zumal wir niemals die ganze Wirklichkeit der anderen Person überblicken können. Eine zweite Hilfe, wie wir vom Neid loskommen können. Freuen wir uns darüber, was Gott anderen Gutes tut. Ja, ihr habt richtig gehört. Freuen wir uns darüber, was Gott anderen Gutes tut. Das kommt nicht von alleine, sondern das müssen wir erst lernen. Die ersten Arbeiter im Weinberg sind nicht betrogen worden. Sie haben genau das bekommen, was vereinbart war. Aber sie können es schier nicht aushalten, dass andere mit weniger Arbeit das Gleiche bekamen. In Vers 11 und 12 heißt es, da fingen sie an zu schimpfen. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag in der brennenden Sonne uns abgerackert. Der Weingärtner antwortet in Vers 15, ärgerst du dich, weil ich so großzügig bin? Oder anders übersetzt, bist du etwa neidisch, weil ich so gütig bin? Und wie sie sich geärgert haben. Und ich denke, wir auch, wenn wir an deren Stelle gewesen wären. Sich mit den Beschenkten und Gesegneten zu freuen, das kann uns schon ganz schön was abverlangen. Mit dem Erfolg anderer kommen wir gar nicht so gut zurecht. In Wahrheit fühlen wir uns vom Erfolg anderer regelrecht bedroht. Denn wie ist die Welt in unseren Köpfen doch eingeteilt? Wie eine große Schwarzwälder Kirschtorte. Wenn einer ein etwas größeres Stück bekommt, dann heißt das, dass mein Stück doch kleiner ausfällt. Logisch, oder? Die Wahrheit aber ist, dass Gott ganz unterschiedlich uns segnet. Einige erreichen viel in ihrem Leben, andere erreichen weniger. Einige leben in wunderbaren Familienverhältnissen, andere haben es dort unendlich schwer. Gott segnet auf unterschiedliche Weise, doch keiner von uns kommt zu kurz. Ich denke, es lohnt sich zu lernen, sich mit dem anderen und ihrem Segen zu freuen. Weil Neid einfach so eine versteckte Sache ist, nehmen wir sie oft auch gar nicht so ernst. Aber Neid kann uns regelrecht die Lebensfreude und die Perspektive nehmen. Und der Neid hält uns davon ab, in die Lebensfreude anderer einzusteigen und uns mit anderen uns mitzufreuen. Die harte Wahrheit aber ist doch, Neid zerstört vor allem uns selbst. Ich denke, wir können immer entscheiden, ob wir die anderen beneiden wollen oder ob wir uns auf das Abenteuer einlassen, uns mit anderen über ihr Glück mitzufreuen. Jeder von uns entscheidet selbst darüber. Und damit bin ich bei der dritten Hilfe angelangt, wie wir vom Neid loskommen können. Sind wir doch einfach dankbar für das, was wir haben. Jeder persönlich. Die ersten Arbeiter im Weinberg hatten ihren Lohn. Morgens waren sie noch arbeitslos. Sie freuten sich, einen Arbeitsauftrag zu bekommen und den Lohn mit nach Hause nehmen zu können. Denn ihre Familien waren angewiesen auf diesen Tageslohn. Alles war in Ordnung, bis zu dem Augenblick, als die anderen den gleichen Lohn bekamen. Neid basiert immer auf einem Trugschluss. Dem Trugschluss nämlich, dass wir immer noch mehr brauchen, um glücklich zu sein. Ich brauche etwas, was ich jetzt noch nicht habe. Und deshalb schauen wir uns um und stellen immer die gleiche Frage, wieso kann doch der und der sich einen tollen Urlaub leisten und ich nicht? Wieso haben die sich schon wieder ein neues Auto oder einen neuen Roller gekauft und ich nicht? Wieso können diese das und das und ich muss schauen, wie ich mit meinem Geld über die Runden komme? Wieso? Wieso nur? Wieso? Ich meine, es ist hart, schon zuzugeben, dass wir alle auch mit Neid zu kämpfen haben, weil es nämlich so eine schmutzige Sache ist. Wenn ich nämlich neide, will ich, dass der andere mal so richtig auf die Nase fällt, dass es nur so kracht. Aber keiner darf das wissen, dass ich solche Gedanken habe. Und dass solche Gedanken mir dann, wenn es passiert ist, auch noch ein richtiges Vergnügen bereitet. Ist das nicht verrückt, oder? Welche Abgründe sich in einem persönlich auftun können? Wenn wir dankbarer werden für das, was wir haben, haben wir keinen Grund mehr, dass diese Abgründe mit uns Schlitten fahren. Doch Vorsicht, Neid ist nicht gleichbedeutend damit, einen Traum oder ein Ziel zu haben. Träume und Ziele sind wichtig und gut. Neid sagt, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich nicht dieses Bedürfnis oder jenen Traum erfüllt habe. Ich denke, wir merken den feinen Unterschied. Neid ist niemals dankbar für das, was Gott mir schon geschenkt hat. Und damit bin ich bei der vierten Hilfe, wie wir vom Neid loskommen können, angekommen. Vertrauen wir Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint? Welche Rolle der Neid in unserem Leben spielt, erkennen wir sehr gut an unserer Sprache, die uns immer wieder neu verrät. Wenn wir merken, wie oft wir die Worte "das ist nicht fair" im Munde führen, sitzen wir bereits in der Falle des Neids. Und ich frage, was ist eigentlich nicht fair? Ist es nicht fair, dass ein anderer von Gott mit Gaben beschenkt wird, die du dir so sehr selbst gewünscht hast? Ist es nicht fair, dass jemand anderes etwas hat, das doch dir gerechterweise viel eher zustehen würde? Ein Missionar schreibt einmal, manchmal bin ich genervt, wenn meine Schuhe kneifen. Und dann sehe ich während meiner Einsätze in Indien Menschen auf der Straße, die keine Füße mehr haben. Und ich frage, was ist hier nicht fair? Was wir immer wieder neu brauchen, ist tiefes Vertrauen in Gott, dass er genau weiß, was ich brauche und womit er dann auch mich versorgt. Hier in Vers 12 im Text heißt es, da fingen sie an zu schimpfen. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet. Die ersten Arbeiter hielten sich für etwas Besseres, weil sie länger gearbeitet haben. Und jetzt fordern sie mehr. Und wenn uns persönlich manchmal das Leben unfair vorkommt, nicht gerecht vorkommt, dann richtet sich das nicht so sehr gegen das Objekt unseres Neides, sondern dahinter steckt viel, viel Tieferes. In Wahrheit zweifeln wir Gottes Güte in unserem Leben an. Wir klagen, dass Gott unfair ist und jemand anderen viel, viel mehr lieb hat als mich persönlich. Gott aber sagt im Bild des Weingärtners hier, dir geschieht kein Unrecht oder bist du neidisch, weil ich so großzügig, so gütig bin? Ich denke, Neid können wir vergleichen mit einem Fieber. Gottes Güte anzuzweifeln, das ist die Infektion. Lernen wir doch immer mehr, ihm ganz kindlich zu vertrauen, dass er es gut meint mit dir und mit mir und dass bei Gott niemand, aber auch wirklich niemand zu kurz kommt. Und damit bin ich beim fünften und letzten Punkt angelangt. Die letzte Hilfe, wie wir vom Neid loskommen können. Konzentrieren wir uns doch einfach auf Gottes Plan für unser ganz persönliches Leben. Gottes Rat im Bild des Weingärtners lautet hier in Vers 14, nimm dein Geld und geh. Und dahinter steckt die Botschaft: Häng dich doch nicht an dieser Sache auf, beiß dich nicht an der falschen Stelle fest, sondern lebe einfach. Mancher von uns hängt vielleicht zu sehr in der Vergangenheit fest, dass er Gottes Güte in der Gegenwart verpasst und gar nicht merkt. Gar zu gerne grübeln wir manchmal über verpasste Chancen nach und ärgern uns Tag für Dinge, die schon längst passé sind. Weil der Neid eine solch große, starke Kraft ist und offensichtlich einen ganz besonderen Platz auf unserer persönlichen Festplatte hat. Ein Wort aus dem Psalm 139 kann uns vielleicht da eine Hilfe sein. Da heißt es: Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat uns, Gott hat dich und Gott hat mich für einen ganz besonderen Plan geschaffen. Und wenn wir uns persönlich auf diesen Plan konzentrieren, dann wird jeglicher Neid überflüssig sein. Denn du und ich, wir sind bei Gott bereits privilegiert. Wir haben bei Gott bereits einen ganz besonderen Status. Wir sind nämlich Kinder Gottes durch seine Güte, seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Unser Leben hat Sinn, unser Leben macht Sinn, der mit nichts, aber auch mit gar nichts zu vergleichen ist. Und damit komme ich zum Schluss. Jetzt kommt Jesus hier in seinem Bild vom Weingärtner zum großen Finale in Vers 16. Da heißt es: Die Letzten werden einmal die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Oder ich drücke es in anderen Worten aus: Wenn du in der Ewigkeit groß sein willst, dann werde hier der Diener und die Dienerin für alle anderen Menschen. Denn in der Ewigkeit, da geht alles anders herum. In der Ewigkeit werden die Dinge total verdreht sein. Die Prominenz und alle, die wir im Leben vielleicht bewundert oder beneidet haben, werden im Hintergrund stehen. Nichts von dem, was wir beneidet haben, wird in der Ewigkeit irgendeine Rolle spielen. Kein Erfolg, kein Talent, keine Schönheit, kein Ruhm, keine erreichten Ziele. Nichts von dem wird auch nur die geringste Rolle spielen in der Ewigkeit. Was allerdings eine ganz große Rolle spielen wird, ist dein und ist mein Dienst an anderen Menschen aus der Liebe heraus, die Gott uns geschenkt hat. Und so frage ich zum Schluss: Was wäre, wenn es unter uns keinen Neid mehr geben würde? Wir wären doch geradezu eine glückliche Gemeinde. Wir hätten plötzlich ungeahnte Energien frei für Dinge, die wir überhaupt uns noch gar nicht vorstellen können. Was wäre, wenn es unter uns keinen Neid mehr geben würde? Die Welt könnte gar nicht anders als staunend aufstehen und Notiz von uns und Gottes verändernder Kraft nehmen. Sie würden hier reinkommen und sich zu Hause fühlen und würden Gott mit uns gemeinsam preisen. Was wäre, wenn auch unter uns kein Neid mehr da sein würde? Es gäbe noch mehr Licht in unseren Räumen. Es gäbe mehr Licht und mehr Helligkeit in unseren persönlichen Beziehungen untereinander. Und zwar würde es so hell, dass keine Dunkelheit mehr die geringste Chance hätte. Denn die Liebe neidet nicht. Amen.